Wie wird man zum Geldanlage-Yoda? Für alle, die vielleicht das nicht kennen, wer ist Yoda? Yoda ist der große Jedi-Ritter in Krieg der Sterne. Was kann der? Der kann über den Dingen stehen, der kann seine Emotionen ausschalten, wenn das erforderlich ist, und der steht sich nie im Weg dabei, die Ziele zu erreichen. Und was das mit der Geldanlage zu tun hat und wie man das da umsetzt, darüber sprechen wir heute.
Klug anlegen. Klartext zur Geldanlage.
Der größte Feind des Investors ist er selbst oder zum Geldanlage-Yoda werden. Warum sprechen wir darüber heute? Ich sage Ihnen erstmal, warum wir nicht darüber sprechen. Wir wollen nicht mit dem Finger zeigen, wir wollen nicht belehren, wir wollen nichts besser wissen, sondern wir wollen dafür sorgen, dass Sie als Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anlegen, sich nicht dann im Weg stehen, wenn es besonders gerade sehr schwierig wird. Zum Beispiel auch an den Märkten und beim aktuellen Börsengeschehen. Und deswegen sprechen wir heute über dieses Thema. Und das Klug-Anlegen-Duo für heute, das sind Arndt Kussmann, Leiter Investmentkommunikation.
Und Philipp Dobbert, Leiter der Vermögensverwaltung und Chefvolkswirt. Hallo Philipp.
Ja, Arndt, hi. Ich würde sagen, los geht's, oder? Was löst es in dir aus, ein Geldanlage-Yoda?
Ich bin sehr dankbar, dass du den Aufgalopp heute gemacht hast, weil ich bin zwar ein großer Kino- und Filmfan, aber die Krieg der Sterne, ich hoffe, ich trete damit jetzt niemandem von den Hörerinnen und Hörern zu sehr auf die Füße. Was ist das denn für einer?
Also nee, nur mir.
Nur dir, ja gut, das macht nichts. Aber also mit Krieg der Sterne habe ich tatsächlich relativ wenig zu tun. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen in all den Jahren, obwohl der Hype ja immer noch groß ist. Deswegen danke für die gute Erklärung. Ich hätte das mit dem Yoda nicht so auf den Punkt bringen können, aber er ist natürlich wirklich ein gutes Vorbild. Das stimmt. Und was löst es in mir aus? Ziemlich viel, weil jetzt kenne ich mich nicht so gut mit Krieg der Sterne aus, aber mit den Stolperfallen, weil die dadurch zustande kommen, dass man sich selber am Markt halt hin und wieder mal im Weg steht, kenne ich mich ein bisschen besser aus. Überhaupt das ganze Thema Anlegerpsychologie, also wir sind da ja sehr stark auch in der psychologischen Schiene. Börse ist halt ganz viel Psychologie. Ja, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Das finde ich spannend, weil da geht es ja auch immer ein bisschen darum, was geht hier im Kopf so ab, und nicht nur im Kopf, sondern vor allen Dingen auch im Bauch. Wenn wir bei Emotionen sind, die uns vielleicht bremsen. Insofern finde ich das auch ein super wichtiges Thema. Aber jetzt sind wir ja noch so ein bisschen im Ungefähren hier unterwegs und reden über Stolperfallen und ich stehe mir selbst im Weg. Wie würdest du es jetzt konkreter machen, Philipp? Wie sollen wir starten?
Na, ich glaube, da gehört schon noch so ein bisschen Einordnung noch mit dazu, weil ich glaube, ein großes Missverständnis, du hast ja schon angefangen, ne, mit Emotionen und man steht sich im Weg. Da schwingt für mich oft so mit, naja, das ist halt ein Problem von denjenigen, die nicht so aktiv sind am Kapitalmarkt oder die sich nicht auskennen, ne, von den Laien. Die sind natürlich so jetzt in Anführungszeichen doof, sich da irgendwie von ihren Emotionen oder von irgendwelchen Trugschlüssen oder so leiten zu lassen. Und ich finde, das Spannendste eigentlich fast an dem ganzen Thema ist, dass es eben nichts ist, was ausschließlich für Privatanleger oder Hobbyanleger oder so gilt, sondern dass das ein Phänomen ist, was sich wirklich durch die ganze Geldanlagewelt sozusagen zieht, sowohl bei den Privaten und denen, die nicht tagtäglich sich damit beschäftigen, als auch in unserer Welt der Vermögensverwalter und Fondsmanager und so weiter, ist dieses Thema Anlegerpsychologie einfach relevant, sich damit zu beschäftigen, um eben nicht sich selbst im Weg zu stehen.
Ja, und deswegen ist vielleicht auch die Überschrift, sag ich mal, der größte Feind des Investors, ist ja selbst natürlich auch provokant und auch ein bewusst provokant sozusagen, weil er ja nicht allein auf weiter Flur ist mit dem sich selbst im Weg stehen. Du hast gerade gesagt, da können sich die Anlageprofis beileibe auch ganz oft nicht ausnehmen und die leiten ja nur auch oft die Anlegerinnen und Anleger in ihren Entscheidungen, und wenn sie es dann schon so vorgelebt bekommen, dann kann man sich da natürlich als Privatmensch auch nicht so ganz so einfach ausnehmen. Und nicht zu vergessen, müssen wir ein bisschen aufpassen, wir wollen ja hier nicht immer Medienbashing betreiben, aber natürlich sind die Medien Schlagzeilen, reißerische Schlagzeilen oder auch oft pessimistische Schlagzeilen, die verkaufen sich natürlich besser, als wenn immer alles rosarot ist und weichgespült. Die tragen natürlich auch dazu bei. Also von daher ist der Investor da nicht alleine, sondern er wird auch flankiert von Medien, von Beraterinnen, Beratern, die ihn da auch ja sozusagen nicht gerade unterstützen, sage ich mal, wenn es darum geht, ja, nicht in die nächste Stolperfalle am Finanzmarkt zu tappen.
Ja, und ich glaube, das ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Hintergrund für das, was ich eingangs gesagt habe. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie mit dem Finger zeigen und ach, wie doof und so weiter, sondern ich glaube, das ist vollkommen natürlich und in vielen anderen Lebensbereichen auch ganz genauso, dass natürlich derjenige, der Erfahrungen sammeln will oder sich betätigen möchte in einem Feld, in dem er oder sie noch nicht irgendwie so bewandert und orientiert und erfahren und so weiter ist, dass diejenigen Personen dann natürlich schauen, was umgibt mich so? Ne? Also wie machen das die anderen? Was kann ich darüber eben, wie du sagst, was kann ich darüber in der Zeitung lesen? Oder was kann ich darüber von meinem Bankberater erfahren und so weiter? Und da ist es schon, so hast du gesagt, kein Bashing. Nee, soll jetzt auch kein Bashing sein, sondern einfach nur eine, glaube ich, aus meiner Sicht jedenfalls relativ nüchterne Beobachtung. Ist es halt schon so, dass viele Akteure, die einen so umgeben, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, in einer Richtung unterwegs sind, die für sie sehr interessant ist, aber die für die Investoren oder die, die es werden wollen, vielleicht auch noch interessant ist. Ist auch mit ein Teil des Problems. Warum ist das so verführerisch? Ne? Und vor allen Dingen hat es was damit zu tun, das ist dann für die Geldanleger zwar nicht hilfreich, aber es triggert immer etwas, es spricht immer etwas an, was sehr gut funktioniert und wo man auch als Mensch einfach, ne, wir sind ja nicht nur Anleger oder Investmentkommunikatoren oder Vermögensverwaltungsfritzen oder so, sondern wir sind ja Menschen, ne, und da fallen solche Geschichten, die man da hört und solche Verhaltensweisen, die man sieht, immer dann auf fruchtbaren Boden, wenn da Emotionen angesprochen werden. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Arndt, aber ich glaube, die Emotionen, die da oft angesprochen wird, sind eigentlich zwei. Es ist entweder sozusagen die Stoßrichtung, wie wirst du über Nacht märchenhaft reich sozusagen, also so die Emotionen, sagen wir es mal hässlich, Gier, ja. Und das zweite ist, morgen geht die Welt unter, wie bringst du auf jeden Fall dein Geld sozusagen ins Trockene, in den sicheren Hafen? Ich finde, ganz viele Sachen drehen sich irgendwie darum.
Ja, Gier und Angst sind ja auch zwei ganz große Pole, die Investoren dann dazu treiben, eben halt vielleicht auch öfter zu handeln mit ihren Anlagen, als es vielleicht klug ist. Ich glaube, ja, das wird schon auch so bedient, weil es, da sind wir wieder nochmal bei den Schlagzeilen, weil es halt auch Schlagzeilen macht. Und es funktioniert ja auch nicht. Ich überlege jetzt gerade, es gibt ja diese typischen Muster, dass wenn man jetzt irgendwie weit oben im Markt ist, dann sind die Leute halt irgendwie wahnsinnig gierig. Es ist auch doppelschichtig sozusagen, ne? Also es ist nicht nur so, dass wenn die Märkte, wir befinden uns ja jetzt in der Situation, wir sind relativ weit oben, ja. Das kann jetzt auf der einen Seite den Gierfaktor bedienen. Ich möchte immer noch mehr, möchte noch mehr. Aber es kann natürlich auch den Angstfaktor bedienen, weil ich sage, oh, gerade wenn ich vielleicht einsteigen will oder so, das lasse ich jetzt lieber sein, weil wir einfach schon so weit oben sind. Mhm. Also es ist, ja, es ist einfach viel oder mehrschichtig. Auf verschiedenen Ebenen kann man da getriggert werden. Und es ist schon sehr, sehr schwer, da rational zu handeln. Ne?
Ja. Ich finde es total spannend, was du sagst, wo wir so weit oben sind. Ohne dass, ich will dir das natürlich nicht unterstellen, dass du das transportierst. Aber wenn jetzt sozusagen man einfach nur zuhört, dann steckt ja schon in diesem so weit oben, und das ist ja nicht nur so, dass nur du das jetzt sagst oder so, sondern das ist ja wirklich das, was einen umgibt, ne? Hoch bewertet, so weit oben, Höchststand und so weiter. Da ist ja, ohne dass irgendjemand das gesagt hat, ist ja automatisch schon die Angst eingebaut.
Das stimmt. Ne?
So weit oben. Na, weiter oben geht's ja gar nicht. Ja,
und das bei uns, Ratio-Menschen, Philipp. Und das bei uns Ratio-Menschen, wo wir uns hinstellen und sagen, wir sind halt furchtbar rational. Aber so schleicht sich das ein, ne?
Weil das einen halt so umgibt. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, das Perfide. Auch wir haben ja keine Möglichkeit, erstmal der Tatsache, dass das da ist und dass das auf einen einprasselt tagtäglich, überhaupt zu entkommen. Mhm. Sondern auch wir haben nur die Wahl, uns damit halt so rational wie es geht auseinanderzusetzen, ne? Aber sozusagen dich da so komplett so zu isolieren von diesen Dingen, das geht halt nicht, ne? Sondern du musst wirklich wie Yoda, um da mal wieder den Bogen zu schlagen, ne? Du musst dich mit dem, was dich umgibt, halt auseinandersetzen und daraus was Vernünftiges machen, ne?
Ja, und vielleicht da an der Stelle auch den Stier bei den Hörnern packen, wenn wir jetzt, sag ich mal, jetzt an der Stelle mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen oder auch in echten Kundengesprächen sprechen, das schon auch zu thematisieren, ne? Und das dann eben nicht einfach irgendwie so einfach mal so fallen zu lassen, wie ich jetzt gerade, sondern einfach das neue Kontext zu setzen. weil wir beschreiben es ja auch, wir werden hier auch im Podcast immer wieder darüber sprechen, ja, wo ist denn der Markt jetzt gerade? Ist das vielleicht, vielleicht werden wir auch mal darüber sprechen, ob das jetzt besonders teuer ist oder nicht oder so, aber wir leiten halt jetzt keine Anlageentscheidung darauf ab. Ja. Aber das ist also man kann es nicht einfach ausblenden. Also es wäre ja jetzt auch nicht sinnvoll zu sagen, wir sprechen da jetzt überhaupt nicht mehr drüber, gar keine Emotion mehr, nur noch wie die Roboter irgendwie nach den drei Grundregeln investieren war und ansonsten wird gar nicht mehr geredet. Das ist natürlich auch keine Lösung, ne? Aber
Ja, vor allen Dingen auch um diese Emotionalität halt, wie gesagt, ich kann sie ja nicht wegschieben oder so, sondern sie wird automatisch immer wieder auftreten. Übrigens auch noch aus einem weiteren Grund, finde ich, auch wieder, was auch wieder zeigt, wie nachvollziehbar und logisch im Grunde genommen, das ist vielleicht so ein bisschen Widerspruch, ne, logisch und Emotion, aber wie logisch das eigentlich ist, dass diese Emotion gerade auch bei dem Thema Geldanlage so eine große Rolle immer wieder spielt für alle, die anlegen. Und vielleicht kann man an der Stelle tatsächlich mal sagen, vor allen Dingen für die Privatanleger und Anlegerinnen, denn das Geld, was da angelegt wird oder angelegt werden soll, das ist ja kein Spielgeld, ne, sondern das ist Geld, was man im Zweifel sich hart und oder sehr hart erarbeitet hat, was man sich mal mehr, mal weniger irgendwie vom Mund abgespart hat. Und das heißt, das ist ja klar, dass dieser Betrag, und das ist übrigens egal, ob das jetzt 50 oder 500.000 Euro sind, solange dieser Betrag so zustande gekommen ist, es ist immer dieselbe Emotion, die damit verbunden ist. Und dann ist ja klar, dass man nicht intuitiv sagt, ach na ja, kann man raufgehen, kann man runtergehen, dann fehlt mal was oder so, ist ja nicht so schlimm. Ne? Also es geht jetzt auch von der Warte aus betrachtet jetzt nicht darum, das irgendwie sozusagen wegzumoderieren, so nach dem Motto, ach so ein Unsinn, nicht? Sondern das ist schon vollkommen nachvollziehbar und aus der Anlegerperspektive vollkommen nachvollziehbar, dass man so geneigt ist, von der Grundausrichtung her so geneigt ist, eben auf diese ganzen Themen, die zur Geldanlage besprochen werden, die Emotionen triggern, da so aufzuspringen, ne, und darauf sozusagen das Augenmerk zu richten. Und trotzdem ist es halt so, dass wenn ich das mache, dass dann ich mich auf Fragen konzentriere, die vielleicht spannend, unterhaltsam und so weiter sind, aber mit denen ich mir für erfolgreiche Geldanlage in der Regel selbst im Weg stehe. Mhm. Und vielleicht machen wir es jetzt tatsächlich so, dass wir jetzt einfach mal so ein paar Klassiker, würde ich mal sagen, ne, du kennst welche, ich kenne welche, mal so ein paar Klassiker einfach besprechen und vielleicht auch immer mal so gucken, wie sind die vielleicht auch insbesondere jetzt in der aktuellen Marktlage, die ja auch wieder alles andere als irgendwie rosa-rot ist, wo sind da so Ankerpunkte in Berichterstattung und Überlegungen und so weiter?
Ja, dann nehmen wir doch den Stier da, wo wir ihn gerade schon hatten oder ich ihn hingelegt habe mit den vermeintlich hohen Aktienkursen. Ich meine, wenn man sich jetzt so eine Kurve anguckt, wie man im Fachjargon ja sagt, so eine Chartkurve, die meisten Menschen in Deutschland gucken irgendwie auf dem DAX, ja, der kommt in der Tagesschau meistens auch am Ende, wird er nochmal eingeblendet. Da ist es meistens nur der Tageschart, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber wenn man sich jetzt ein bisschen länger die Kurve anguckt, dann ist die da halt in Relation gesehen relativ weit oben. Ich finde, es wird in den letzten 1, 2, 3, 4 Wochen tatsächlich wieder in den Medien nicht so hoch gespielt. Das ist immer mal so ein bisschen, naja, was ist sonst drumherum noch los im Markt? Aber es war in diesem Jahr eben schon öfter der Fall, dass das natürlich dazu genutzt wird, zu sagen, oh, oh, Achtung, Achtung, Vorsicht bei der Geldanlage, ist ja auch so ein Klassiker, dann steht da vorsichtig sein, ne? Mhm. Was heißt jetzt vorsichtig sein? Das ist ja auch immer so, wahnsinnig unkonkret. Meistens steht nämlich da, keiner traut sich dann vielleicht zu schreiben, vielleicht gehen sie mal mit einem Teil des Geldes raus oder so, ne? Das ist jetzt dann immer so ein bisschen auf der Tonspur transportiert, erhöht die Unsicherheit im Zweifel, noch mehr. Und das ist natürlich auch irgendwie erstmal verständlich. Ich habe ja gesagt, gerade da oben werden irgendwie Gier und Angst getriggert. Kommt immer drauf an, ob ich da schon drin bin. Dann bin ich etwas komfortabler unterwegs. Ich habe ja den Aufschwung dann in der Regel mitgemacht. Und wenn ich eben noch nicht dran bin, da bin ich dann vielleicht eher in dieser Angstspirale drin, dass ich sage, Mensch, jetzt ist es so hoch an der Spitze, an der Bergspitze. Wie soll es da irgendwie noch weitergehen?
Das ist quasi so die Überschrift, sage ich mal, für diese Thematik oder für diese Gemengelage ist irgendwie die Anlageentscheidung von der aktuellen Börsenlage irgendwie abhängig machen, oder?
Ja, das wäre letzten Endes die, ja genau, das ist die Überschrift. Vielleicht machst du das Pendant sonst dazu, die beiden großen, vielleicht auch nicht so eindeutig trennbaren Fehler bei der Frage, wie viel reduzieren wir es mal nur auf die Aktie. Wie viele Aktien soll ich denn eigentlich im Depot haben? Ne? Das ist der Klassiker, dass man eine Neigung dann dazu hat, wenn es eben weiter nach oben gelaufen ist, zu sagen, ja, das muss irgendwie weniger werden, man kann es wirklich mehr werden. Kommt auch ein bisschen auf die Anlegermentalität an, jetzt wo ich so sage, wenn ich drin bin. Es kommt darauf an, ob ich eher so ein Angst- oder so ein Giermensch bin. Ne? Also es ist eigentlich beides verkehrt, egal ob ich sage, ja, ich fühle mich dadurch motiviert, weiter zu investieren, weil die Stimmung gerade so gut ist. Oder ich fühle mich dazu motiviert, es zurückzunehmen, wenn vielleicht auch die Schlagzeilen negativ sind. Also wir haben eine sehr freundliche Börse dieses Jahr, auch letztes Jahr schon gehabt. Trotzdem sind die Medien ja, wen wundert's, die Weltlage ist mehr als angespannt. Also finde ich, liest man eher warnende Stimmen und Vorsicht. Also da ist jetzt noch nicht Hurra oder die, Entschuldigung, ne, Schleichwerbung will ich nicht machen, aber die Bild-Zeitung titelt, alle müssen in Aktien. Vielleicht eines der größeren Warnsignale, die es dann tatsächlich mal gibt, wenn es dann auch die Boulevardpresse titelt. Das haben wir nicht. Wir haben also eher negative Stimmungen in den Schlagzeilen und das triggert dann vielleicht sowohl Leute, die drin sind, als auch die noch rein wollen und mahnen zur Vorsicht. Also beide Richtungen sind im Prinzip falsch. Und das ist schwer, sich frei zu machen von dieser Stimmung.
Ja. Ja. Und du hast jetzt schon so ein angrenzendes Gebiet auch mit touchiert, was, ja, je nachdem, ist es was Eigenes oder ist es eine Variante von diesem Klassiker. Du hast ja anfangs, man guckt auf die Börse und ist die jetzt oben oder unten, bla bla bla. Und ein Pendant oder ein enger Zusammenhang ist ja dann sozusagen die große weite Welt oder die Weltpolitik. Ne? Dass ich jetzt nicht versuche, meine Anlageentscheidung darauf zu basieren, mache ich etwas, mache ich nichts oder was du gesagt hast, wie viel Aktien, wie wenig Aktien und so, sondern dass ich gucke, was ist denn so in der großen weiten Welt irgendwie los, ne? Also was sagt Trump als nächstes, ne? Also ich glaube jetzt gerade mit der Trump-Präsidentschaft haben wir wirklich Klassiker an Klassiker gereiht, ne? Die hatten wir ab 2016 schon beim ersten Durchgang und die haben wir jetzt auch wieder, ne? Dann werden irgendwie Zölle verkündet und dann heißt es so, jetzt ist irgendwie, erinnert man sich ja kaum noch dran, ne? Ist ja schon fast wie in grauer Vorzeit, so vieles da in der Zwischenzeit schon passiert. Ja. Ne? Aber dann werden eben diese Zölle verkündet und da heißt, ja, und jetzt muss man aber, und das, was bedeutet das denn jetzt für die Unternehmen und so? Da ist ja erstmal noch gar nichts unmittelbar, dass ich auf die Börse gucke, ne, und schaue, was passiert da, sondern nur sozusagen diese Begleitumstände oder diese Wirtschaftspolitik oder Geopolitik, ne, die führt in solche Überlegungen. Und das führt auch eben dazu, dass ich mich verleiten lasse, erstens zu denken, dass das Entscheidende ist für die Geldanlage, was ich da jetzt mache und wie ich es mache und wann ich es mache und dass ich zweitens im schlimmsten Fall dann tatsächlich auch irgendwas tue und dann bin ich damit zu früh, zu spät, auf der falschen Seite und so weiter. Also da können ja ganz viele Dinge schiefgehen, wenn ich die Emotionen so betone dann bei der Geldanlage.
Ja, total. Und das Beispiel mit den Zöllen, ja, das ist, da gebe ich dir recht, ne, das ist gefühlt irgendwie schon wieder 3 Jahre her, aber nee, es ist jetzt, glaube ich, ein gutes Jahr, ne? Die heilige Rosengartenszene mit dieser Zolltafel. Und die Zölle schwingen ja im Hintergrund auch immer irgendwie noch mit. Da gibt es jetzt ein paar Vereinbarungen, aber irgendwie, sagen wir mal, der freie Welthandel ja trotzdem noch markant blockiert. Andere Schlagzeilen haben das Ruder jetzt übernommen, aber trotzdem gibt es die Problematik ja noch. Das war ja ein Klassikerbeispiel, gut, dass du es jetzt genannt hast nochmal, weil natürlich danach die Börsen sich erstmal kräftig geschüttelt haben und dann eben die Angst auch bedient haben. Ja, ich glaube, da sind viele Leute auch erstmal an die berühmte Seitenlinie gegangen, vielleicht nicht alles verkauft, aber Teile irgendwie verkauft. Das hatte ja auch noch zwei Facetten, nämlich einmal zu sagen, generell, das ist für Aktien natürlich schlecht. Das ist jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass ich den Fall nicht verliere, aber am Ende des Tages muss man auch immer schauen, natürlich sind gewisse Nachrichten wie Einschränkung des freien Welthandels, das ist natürlich schlecht für die Wirtschaft. Was schlecht für die Wirtschaft ist, ist grundsätzlich auch erstmal schlecht für die Unternehmen. So, aber diese rein sachliche Feststellung, an der wenig zu rütteln ist, die muss ja nicht zwingend dazu führen, dass die Börsen runtergehen. Das ist auch nochmal immer irgendwas, was man sich vielleicht im Sinne Emotionen runternehmen, immer mal wieder sagen sollte für sich selbst, wenn man von so Schlagzeilen überworfen wird, dass eben die schlechte Nachricht nicht zwingend schlechte Börsenkurse bedeutet, weil die Anleger gucken natürlich nach vorne, die Börse bezahlt Zukunft, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber so ist es ja nun mal. Ja. Und das kann überlagert werden von positiven Erwartungen oder auch positiven Meldungen, die vielleicht parallel da sind, die man selber vielleicht gar nicht so wahrnimmt, aber das Gros der Marktteilnehmer schon. Ja. Und dann gehen die Börsen trotzdem hoch, da ist es passiert, ist kräftig runtergegangen. die Angst wurde sozusagen bedient, aber es ist auch unglaublich schnell wieder hochgegangen, sogar auch schneller noch als irgendwelche Vereinbarungen dann letzten Endes da getroffen worden sind. Das ist eines der wirklich besten Beispiele der letzten Jahre, wo eben schnelles, panikartiges, ich gehe erstmal raus, einen vor große Probleme gestellt hat, weil es war sehr schwer, dann wieder zu günstigen Kursen noch reinzukommen.
Na und so wie wir jetzt hier über rauf und runter und oben und unten und so weiter sprechen, merkt man ja beim Sprechen sozusagen, finde ich, merkt man dann schon, dass es im Grunde genommen auch schon wieder um so einen Klassiker geht. Ne? Also was muss man bei der Geldanlage schaffen? Man muss unten rein und oben raus. Ne? Weil egal, ob ich jetzt auf die Börse gucke oder ob ich sonst auf die Nachrichten gucke und dann was mache, geht es ja im Grunde genommen immer wieder darum zu sagen, oh, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auszusteigen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen? Und da haben wir ja schon eine Folge gemacht zu dem Thema, der richtige Einstiegszeitpunkt ist halt immer jetzt, und ja auch schon erklärt, warum das keine gute Idee ist, da irgendwie zu versuchen, da irgendwas abzupassen. Und nicht nur, dass es keine gute Idee ist, sondern dass es für erfolgreiche Geldanlage auch überhaupt gar nicht nötig ist, das zu tun. Was ich noch so einen spannenden Klassiker finde, ist dieses Thema, ich schaffe es, ich finde den Apple von übermorgen. Oder die Nvidia von in 3 Jahren oder so, ne? Also ich kaufe jetzt für ein paar Cent ein und irgendwann ist die Aktie 1.000 Euro wert. Und das schaffe ich, das kann ich zu Hause irgendwie mir zurechtbiegen und analysieren und so weiter.
Ja, da bist du dann bei den, da kommen wir dann schon in die etwas tiefenpsychologischeren Punkte, ne? Man spricht ja dann eben im Englischen vom Overconfidence Bias, sagt man dann so, sehr die typische Selbstüberschätzung, die gibt's in vielen Lebensbereichen, aber an der Börse ist sie auch besonders gefährlich, weil es dann auch oft an den eigenen Geldbeutel geht. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen, auch da wieder sicherlich vorgelebt durch aktive Fondsmanager, die das tagtäglich tun, und die eben nicht nur nach günstigen Ein- und Ausstiegszeitpunkten, sondern eben auch nach den Kursraketen von morgen gucken. Wir müssen uns auch ehrlich machen, das sind natürlich auch die beeindruckendsten Stories. Du hast gerade Nvidia erwähnt, vor 5 Jahren kannte die wahrscheinlich noch kein Mensch, außer mal Menschen, die sozusagen wussten, dass ihre Grafikkarte von Nvidia ist, so wie ich, bin ich so wahnsinnig technikaffin, dass die jetzt zum ganz großen KI-Spieler werden. Gut, jetzt kennt sie fast die ganze Welt, der Anleger, oder zumindest in der Anlegerwelt, klar bekam, was mittlerweile der schwerste Börsenwert ist. Andere Stories, klar, Apple gehört schon zu den Dinos jetzt mittlerweile fast, aber das sind dann natürlich Stories, wenn ich auch noch selber vielleicht ein Produkt von der Firma habe, das macht natürlich was, ne? Und dieses, jetzt sind die Deutschen ja alles andere als wahnsinnig aktienaffin, aber trotzdem ist es auch noch weit verbreitet, dass, wenn sie es dann machen, es dann tatsächlich auch versuchen, mit Einzelpicking von Aktien besonders gute Ergebnisse zu erzielen, weil es natürlich auch verlockt, weil es ein bisschen Spieltrieb fördert. Ich glaube, die meisten Menschen, die vielleicht nur 10 Aktien im Depot haben, die würden niemals sagen, dass das irgendwie ein Zock ist oder Spielerei oder so. Ich bin dann manchmal provokant und sage, naja, irgendwie ist es das schon ein bisschen, ne? Wenn ich irgendwie meinen Aktienpart mit 10 Aktien aufbaue, dann mag ich die vermeintlich noch so gut kennen. Wenn 2 davon ausfallen, und es sind auch schon wirklich große Unternehmen, deutlich in Schieflage gerade und haben sich nicht mehr erholt, dann kann das meine Performance für 2-3 Jahre oder noch länger im Depot ganz schön zurückwerfen. Ja. Also das ist halt vielleicht mit das gefährlichste Feld, weil du zu Unternehmen oder Einzelaktien natürlich auch eine sehr emotionale Bindung aufbauen kannst. Ich weiß nicht, ob du noch Einzelaktien hast. Das kannst du vielleicht mal verraten.
Habe ich tatsächlich nicht. Emotion, ja, stimmt. Ne, gerade auch so bei so einzelnen Titeln. Aber ich finde es gut, dass du diese Overconfidence Bias erwähnt hast, weil ich finde, damit kommt noch eine zweite Ebene sozusagen in diese ganze Überlegung, sich frei zu machen von diesen Einflüssen und den inneren Feind sozusagen als Investor zu besiegen. Denn bei diesen Biases, also so aus der Psychologie ganz generell und hier eben bezogen auf Geldanlage, sind das Phänomene sozusagen, Verzerrungen in der Wahrnehmung, ne, kann man vielleicht so ein bisschen sperrig auf Deutsch übersetzen. Und da gibt's ganz viele davon. Du hast jetzt schon einen gesagt, ne? Overconfidence Bias. Ich sitze zwar allein bei mir zu Hause am Computer und kann nur die Zeitung lesen, die jeder andere auch liest, aber ich bin mir sicher, ich kann irgendwie den übernächsten Apple finden. Und das Fatale bei diesen Biases ist, dass die eben nicht nur ein Anhalten zu so einem Verhalten, sondern dass die gleichzeitig auch noch eine sehr große Rationalität letzten Endes suggerieren bei dem, was man tut. Ne? Also und da gibt's eben ganz viele Beispiele. Also nicht nur so, dass man dann sagt, oh, ich bin jetzt emotional, so wie wir bisher gesprochen haben, und ich weiß es vielleicht auch, dass emotional ist, und ich weiß, ich muss jetzt auch ein bisschen die Daumen drücken, damit es gut geht, sondern diese Biases, die führen einem dann auch noch vor Augen, dass man auch vermeintlich rational betrachtet da irgendwie alles richtig macht und bestätigen so, ne?
Ja, das ist das Verrückte. Und wo du das jetzt so sagst, lass uns gleich nochmal zu diesen Biasen zurückkommen, weil da gibt es vielleicht noch zwei, drei andere schöne Beispiele. Wir haben ja gerade davon gesprochen, Einzeltitelauswahl ist der Klassiker, der Gewinner von morgen, der reizt mich natürlich besonders. Und nochmal kurz zurückzukommen aufs Timing, da würde ich auch sagen, da erinnere ich mich auch echt an einige Gespräche, die wir hier geführt haben, gerade in Krisenphasen. Und das macht es dann wieder so schwer, dann auch da die Trennlinie zu ziehen zwischen emotionalen Entscheidungen und rationalen Entscheidungen. Ich glaube, es gäbe viele Anlegerinnen und Anleger, oder es gibt viele, wir haben das ja schon auch erlebt, Philipp, weiß nicht, wie es dir geht, die uns konfrontieren in Lagen, wo wir sagen, ich meine, das ist jetzt auch, kommt ja relativ deutlich durch für diejenigen unter Ihnen, die uns noch nicht so gut kennen, dass wir natürlich dann für die Gegenseite plädieren und sagen, eben nicht so hektisches rein und raus, Ruhe bewahren und so, das ist das, langfristig geht's nach oben. Dass aber in diesen Krisenphasen die Menschen das Empfinden haben, dass das total rational ist, wenn man erstmal rausgeht, weil man sieht, man steckt in einer Riesenkrise, und dann würden die natürlich jetzt nicht uns entgegenhalten und sagen, naja, sie sind ja so wahnsinnig emotional, dass sie jetzt im Markt bleiben, die würden schlicht und einfach sagen, sie sind dumm. Ne? Ja. Oder wie können sie, und da kochen ja auch Emotionen hoch, nein, nicht, dass wir da jetzt beschimpft werden, um Gottes Willen, aber also da kommen schon Streitgespräche manchmal zustande, dass man sagt, naja, wie können sie denn davon ausgehen, das jetzt einfach auszusitzen? Das ist erstmal natürlich passiv, grundsätzlich negativ belegt, weil der aktive Gewinn in tausend anderen Lebensbereichen ist es Gold wert, aber in der Anlage, bei der Anlagestrategie eben nicht. Und das macht es eben noch mal schwerer, finde ich, weil eben das ist, du hast es gerade auf diese Biases schon bezogen, dass die Rationalität sozusagen vorgaukeln ein bisschen, oder für einen selber ist das total rational. Aber ich finde, beim Timing in Krisenzeiten, wenn die Leute erstmal raus wollen, Sicherheitsgefühl, und Corona war ja ein Riesenbeispiel. Ich meine, eine Gelegenheit oder eine Krise, die noch nie so da gewesen ist, zumindest nicht seit es Börsen gibt, ja. Und dann ist der Impuls, da drin zu bleiben, eigentlich total irrational für viele Menschen. Ne? Wir sagen jetzt jahrzehntelang, machen wir das irgendwie nicht anders. Aber das ist total schwer zu vermitteln. Und ich glaube, nur wenn man das mal mitgemacht hat, und wir haben zum Glück ja auch viele Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel bei Corona drinnen geblieben sind und das mitgemacht haben und nach einem Jahr oder so schon wieder, ich meine, ein Jahr klingt dann manchmal lang, aber für so eine Krise unglaublich schnell wieder Einstandskurse und auch höhere Kurse gesehen hat, eine wahnsinnig heilsame Lehre, dass das doch rational sein kann, obwohl man eigentlich denkt, das ist doch verrückt, was ihr da macht.
Gerade weil das auch nicht nur einer emotionalen Seite widerspricht, ne, es passiert was Schlimmes, wie sollte ich auf die Idee kommen, aus meinem täglichen Leben abgeleitet, da jetzt nichts zu tun, ne? Sondern ich glaube auch, das hat auch wieder was mit so Biases zu tun. Also mir fällt zum Beispiel ein, jetzt Verlustaversion ist auch so ein Bias, ne? Also warum gehe ich dann da raus? Verluste vermeiden. Und Verluste vermeiden, sind wir uns einig, wahrscheinlich auch mit allen anderen, super Idee. Klasse, ne? Verluste vermeiden ist gut. Und das für sich genommen stimmt auch. Aber dieser Bias, ne? Also dass man sozusagen bei jeder Entscheidung immer verzerrt ist, sozusagen in Richtung des Themas Verluste vermeiden, kann dann eben dazu führen, dass man zum Beispiel in Corona rausgeht aus dem Markt und jetzt übertreibe ich mal so ein bisschen, bis jetzt immer noch nicht wieder drin ist. Ja? Mhm. Und dann hat man zwar Verlust vermieden, hurra, aber man hat eben auch jegliche Performance der letzten 6, 7 Jahre nicht mitgenommen. Und das wäre dann wieder fatal. Ne? Und da sind wir genau an diesem Schnittpunkt. Ne? Ich mache was erstmal vielleicht auf den ersten Blick sich rational nicht nur anfühlt, sondern vielleicht sogar auch tatsächlich erstmal rational ist und daherkommt. Aber es kann eben dazu führen, dass ich immer wieder dann Entscheidungen treffe, die dann eben nicht mehr rational sind. Weil ich quasi automatisch immer so ein bisschen Schieflage hin zu diesem Thema Verlustaversion
habe. Und die Schieflage kannst du ja sogar auch einigermaßen quantifizieren. Es gibt da ja wunderbare psychologische Studien, Untersuchungen mit Menschen, die auch Geld anlegen und eben auch am Aktienmarkt anlegen, Wie empfindet ihr denn Gewinne und Verluste? Das wird dann durch, sage ich mal, nicht ganz so platte Fragen rausgefunden, sondern halt auch schon durch ein paar psychologisch intelligente Fragen. Und da kann man das, und man kommt man so auf Ergebnisse, dass wenn ich einen Betrag X, ich sag jetzt mal 5.000 Euro, verliere, auch nur temporär, wenn ich es nicht realisiere, ich sehe es auf dem Depotzug, dann schmerzt das Menschen im Durchschnitt doppelt so stark, wie sie sich über einen Gewinn in derselben Höhe von 5.000 Euro freuen. Also das unterstützt sozusagen deine These. Ein deutlicher Shift, ein deutlicher Bias in Richtung Verlustschmerz, kann man auch wieder verstehen. Da sind wir an dem Punkt, wo du sagst, das ist hart erarbeitetes Geld. Und ich glaube auch, ein Verlust auf dem Kontoauszug wird einfach schon fast eher mal als realisiert irgendwie empfunden, als ein Gewinn. Da hat man vielleicht, kenne ich vielleicht sogar von mir selber so ein bisschen die Neigung, naja, es ist ja noch virtuell so. Und beim Verlust, wenn der da steht, dann denkt man schon, das ist eigentlich eingeloggt. Ist schon da, eingeloggt ist erst, wenn ich verkaufe. Ja, also das, aber genau, und das finde ich eigentlich ganz faszinierend, dass das so einen großen Schwerpunkt sozusagen, so einen großen Kipppunkt hat, dass Verluste so überemotional wahrgenommen werden im Vergleich zu Dingen, die man zugewinnt oder Beträgen, die man einfach zugewinnt und plus steht.
Einen Bias will ich noch loswerden, einfach weil das, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es mein Lieblingsbias oder fast mein Lieblingsbias. Das ist der Hindsight-Bias. Das ist natürlich Englisch wieder, ne? Also Hindsight im Nachhinein, ne?
Ja.
Mit der, guck mal, ganz wörtlich, vielleicht mal mit der Sicht, die man hinterher hat. Ja, oder man kann vielleicht sagen, hinterher weiß man immer mehr, ja. Und das hört sich erstmal gar nicht so schlimm an oder irgendwie possierlich oder so, aber was kann denn passieren? Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, Trump macht irgendwas, wir haben jetzt drüber gesprochen, ne, Trump macht irgendwas, ich denke, ich muss im Portfolio XY und es stellt sich im Nachhinein diese Entscheidung als richtig heraus. Dann bedeutet Hindsight-Bias, dass ich jetzt da für mich in meinem Kopf draus mache, ja, das war ja klar. Ist ja, weil ich habe ja das richtig analysiert und habe die richtigen Schluss genommen. Ist ja klar, dass das jetzt so passiert. Ist ja logisch, ne? Weil musste ja so kommen. Ne? Im Nachhinein ist das natürlich immer ganz einfach und ganz klar irgendwie zu. Warum musste das? Ja, weil dies und jenes noch passiert ist. Weil ich habe eben die Perspektive aus dem Hier und Jetzt. Und jetzt kommt das Fatale an diesem Bias. Jetzt bin ich natürlich verleitet als Anleger zu sagen, ja wunderbar, das hat geklappt. War ja klar, dass das klappt. Und jetzt treffe ich die nächste Anlageentscheidung für die wieder ungewisse Zukunft, treffe ich wieder auf Basis von irgendwelchen solchen Einschätzungen, Prognosen und so. Und dann wird es halt schwierig, weil es ist eben nicht im Vorhinein klar, was passiert. Es ist immer erst im Nachhinein klar, was passiert. Wenn man das so formuliert, dann denkt man sich, naja, ist doch logisch. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne, dass diese Biases irgendwas rationalisieren, was eigentlich gar nicht rational ist.
Und was eben entscheidenderweise nicht klar ist vor allen Dingen, ist, wann es wieder dreht. Ne? Also ich glaube dass wenn man 10 Krisen nimmt, müssen wir uns auch ehrlich machen, also wenn was wirklich Markantes, ne? Also das kann wirklich von einer Pandemie, die ganze Welt betrifft, bis hin zu was sehr rein auf die Wirtschaft erstmal fokussierten Sachen sein, wie die Zölle. In aller Regel hat man schon in den Monaten danach schwächere Kurse. Das, glaube ich, passiert schon in den meisten Fällen, wenn es etwas ist, was wirklich entweder die Weltwirtschaft trifft oder die Weltgesundheit trifft oder wie auch immer.
Ja, das was so völlig unerwartet ist, ne?
Was auch noch relativ unerwartet kommt, da muss man sich ehrlich machen. Und da ist natürlich der Hindsight-Bias, weil dann eben so viele Menschen sagen, ist doch klar, dass runtergeht, ist der Hindsight-Bias natürlich wahnsinnig mächtig, weil der passiert in ganz vielen Fällen. Aber was eben nicht passiert, ist eben, oder was man eben dann tatsächlich in diesen Phasen nicht weiß, wie schnell und wie markant diese Wendungen kommen. Und sie kommen oftmals viel markanter und schneller, als man denkt. Es gibt schöne Statistiken, die zeigen, dass die stärksten Börsentage eines Jahres oder auch auf Jahrzehnte gerechnet in den Phasen passieren, wo es wirklich duster ist noch, was die Lage angeht. Also wenn Börsen an einem Tag 5, 6 oder auch 10% mal machen, es kommt sehr selten vor, aber es kommt vor allen Dingen dann vor, wenn wir in düsteren Lagen stecken, weil dann die Gegenbewegungen kommen. Viele kurzfristige Trader sind aufgeschreckt und wollen dann da hinterher hoppeln und machen das auch und verstärken die Bewegung. Und das verpasst man dann, wenn man erstmal an der Seitenlinie steht. Und das ist eigentlich der schwierige Punkt. Ich glaube, das oft macht es da auch wieder so schwierig. Wir reden hier viel über Schwierigkeiten. Gleich müssen wir noch ein bisschen positiver werden, Philipp. die Schwierigkeit dann eben zu sagen, okay, wenn es denn dann auch so schnell geht, ja, dann, und man ist noch so negativ eingefärbt von der Stimmung und von den Schlagzeilen und so, dann ist es auch erstmal wieder, wenn ich dann draußen bin, finde ich total natürlich, dass man erstmal zögert und sagt, na, jetzt warte ich mal, jetzt habe ich auch den Tiefpunkt, verpasst.
Ja.
Genau, ich habe den Tiefpunkt verpasst, den hätte ich gerne erwischt und dann kommt ein emotionaler Gedanke nach dem anderen und ja, jetzt kann man sagen, es ist eine große emotionale Herausforderung in diesen Zeiten einfach durchzuhalten, aber klar, das ist am Ende dann der Schlüssel.
Ui, jetzt hast du hier ist ja wie beim Skifahren hier den Einkehrschwung aufs Parkett gelegt, damit wir die Kurve noch so ein kleines bisschen zum Yoda jetzt noch kriegen. Jetzt haben wir nämlich die ganze Zeit nur, auch wenn dir das nichts sagt, ja, über den Darth Sidious geredet. Also was macht man alles nicht, was ist alles verkehrt?
Wer ist das bitte?
Das ist der sozusagen der wird auch der Imperator genannt, also der böse Gegenspieler sozusagen der Jedi. Genau, okay. Also muss hier noch Star Wars Education betreiben. Naja,
ja, nächste Folge nochmal.
Davon später mehr. Ja.
Ja.
Wir müssen ja auch noch ein bisschen und wollen natürlich auch noch ein bisschen was zumindest dazu sagen. Ich glaube, schon auch dieses, was tut man alles nicht, ist wichtig, um sich da so ein bisschen auch reinzufühlen als Anleger, als Anlegerin. Aber was sind so die wichtigsten Maximen, um das zu vermeiden? Und eins hast du schon gesagt, durchhalten. Das ist natürlich ganz entscheidend, ne? Gerade mit dem ganzen Lärm, der einen umgibt. Und ich würde sagen, das zweite ganz Entscheidende ist, dass ich das natürlich nur sinnvoll und auch erfolgreich machen kann mit einem Portfolio, was vernünftig ist, ne? Und was passt zu so einer Anlagestrategie, nämlich einem, was möglichst breit diversifiziert ist, was nur die Risiken enthält, die mittel- bis langfristig auch produktiv sind, also die auch mit Rendite entlohnt werden. Und dann ist es auch eine rationale Entscheidung, um das Wort nochmal zu bemühen, selbst in solchen Krisen wie Corona oder Finanzkrise und so weiter zu sagen, nee, ich habe ein Portfolio, auf das ich mich verlassen kann und insbesondere kann ich mich darauf verlassen, dass sich das wieder erholt und ich muss jetzt hier gar nicht anfangen, irgendwas zu tun und irgendwelchen Biases hinterher zu rennen und so, sondern ich kann durchhalten, so wie du sagst.
Ja, und das ist ganz schlau, das eben mit dem Großteil seines an den Kapitalmärkten befindlichen Portfolios zu machen. Wir würden das, oder ich möchte es auch nicht immer so gerne verteufeln, dann tatsächlich mal eine Nvidia zu machen oder wenn jetzt jemand halt auf SpaceX abfährt, auch eine SpaceX zu machen oder so. Aber es sollte dann irgendwie getrennt von diesem Vermögen sein und es sollte dann auch, ja, ich traue mich jetzt nochmal so ein bisschen als das berüchtigte Spielgeld dann auch gelten mit einem Betrag, wo man sagt, okay, wenn da irgendwie mal dauerhaft Schiffbruch ist, dann tut mir das nicht weh. Ne? Also dass man sollte einfach das in dem Bewusstsein machen, dass das einfach Spekulation ist. Und das andere ist eine richtige Investition.
Jetzt redest du aber schon wieder über das, was man nicht macht.
Das stimmt.
Hast also, du erwischt. Verdammt.
Erwischt. Ja.
Aber jetzt
kann
jetzt
ich heute
mal
irgendwie nicht da so rauszünden.
jetzt kommt nochmal das disziplinierende Moment, denn wir kommen zum Ende.
Ja.
Und das bedeutet bei Kluganlegen immer, dass jeder von uns einen Satz sagt, der bei den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall hängen bleiben soll aus der heutigen Folge. Willst du den Anfang machen?
Ja, ich mag den Anfang machen und ich, du weißt, ich komme auch, wenn wir mal so miteinander reden, immer ganz gerne mit irgendwelchen Filmzitaten um die Ecke. Und auch mir als Krieg der Sterne nichts ahnender, es gibt natürlich ein Filmzitat oder einen Spruch aus dem Film, den selbst ich kenne, möge die Macht mit dir sein und den würde ich gerne abwandeln und sagen, möge der Markt mit dir sein, weil wir ja so schön auf den breiten Markt setzen und wir sind uns sehr sicher, dass er mit den Menschen ist, wenn sie ihm vertrauen.
Ja, sehr schön. Das kommt mir natürlich sehr entgegen. Ich habe natürlich auch ein Star Wars Zitat mitgebracht. Ich wandle es auch nicht ab. Das sagt Yoda zu Luke Skywalker. Vergessen musst du das, was früher du gelernt.
Schön.
Vielleicht passt es zur heutigen Folge von Klug anlegen. Das war sie. Die ist nach wie vor, wie alle anderen Folgen von Klug anlegen, auf Spotify zu sehen. Mittlerweile auch auf YouTube, denn wir nehmen Videos auf, wie Sie sicherlich gesehen haben. Und wir sind in 2 Wochen mit der nächsten Ausgabe wieder zurück und freuen uns natürlich, wenn Sie dann auch wieder einschalten und dabei sind. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss, danke.
Klug anlegen. Klartext zur Geldanlage.